Herzlich willkommen beim Business Wege Podcast. Hier geht es um den Zugang zu Praxiswissen rund um unternehmerisches Denken und Handeln. Du erfährst in Interviews mit CEOs und Solo-Folgen, wie dein eigener Businessweg nachhaltig wachsen kann. Ich bin Stella, die Inhaberin von Business Wege und dein Host und wünsche dir jetzt ganz viel Freude und Inspiration beim Hören dieser Folge.
Heute feiern wir das Quartal bzw. sogar 3,5 Monate von einem neuen Gründer. Marius und ich sitzen hier zusammen und uns verbinden so einige Themen, deswegen freue ich mich total auf die Folge. Unter anderem auch das Thema der Unternehmensnachfolge. Und Marius ist Impulsgeber und Umsetzer für Familienunternehmen. Ich würde jetzt gerne direkt einmal erfahren, Marius, was steckt denn dahinter?
Ja, hallo Stella, schön, dass ich hier sein kann. Genau, ich bin in erster Linie, bezeichne ich mich immer so als Problemlöser. Gerade Familienunternehmen, die vor der Nachfolge oder auch nach, also wo die Nachfolge schon erfolgt ist, haben natürlich viele Herausforderungen. Und da setze ich halt an. Ich war 5 Jahre unter anderem in einem Startup und bringe so ein bisschen diese Methoden aus dem Startup-Bereich mit in den Mittelstand.
Was sind das für Methoden in der Startup-Welt in Berlin? Ich habe da so also gar keinen Bezug zu, ne, und distanziere mich auch immer so ein bisschen vom Startup-Gründen. Deswegen erzähl mal, was kannst du da mitnehmen jetzt für deine eigene Gründung?
Genau. Generell bin ich ein Generalist, der viele verschiedene Tools beherrscht und kennt und sozusagen eintauchen kann in verschiedene Themenbereiche. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Und das sind natürlich jetzt dann Herausforderungen, wie ist die Sichtbarkeit eines Unternehmens, wie sind die Prozesse, welche Tools werden genutzt, wie kann ich auch planbar Neukunden gewinnen. Und gerade jetzt auch vor dem Digitalisierungsthema, wenn wir auf KI schauen, es ist ja in aller Munde, ist das natürlich auch etwas, wo man halt prüfen sollte, passt das, wie passt das? Und das ist natürlich gerade aus dieser Startup-Welt heraus, was Startups heute ja wirklich sehr schnell können, etwas nehmen, testen, evaluieren und gucken, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Und das ist tatsächlich so ein Kernthema, wo natürlich traditionellere Unternehmen häufig ja diese Prozesse noch nicht so schnell umsetzen können oder noch nicht so gut kennen oder auch nicht wissen, wie sie es angehen sollen. Und da setze ich an.
Ja, also was du beschreibst, ist ja so das typische MVP-Vorgehen, ne? Minimal Viable Product, schnell iterieren, schnell rausgehen, Feedback einholen und mit diesem Marktfeedback weiterentwickeln. Also die eigenen Angebote und dann eben auch zu schauen, was brauchen auch die Kundengruppen. Jetzt spezialisierst du dich ja auf einen sehr traditionsbehafteten Markt, also den der Nachfolge. Was ist da dein Bezugspunkt? Also warum unbedingt dieses Thema?
Es ist so ein bisschen familiär bei mir tatsächlich auch gewachsen. Meine Mutter hat eine Hundepension, also sozusagen ein Hotel für Hunde, wenn man entweder zur Arbeit fährt, den Hund nicht mitnehmen kann oder in den Urlaub fährt und den Hund, man hat keine private Betreuung dafür organisiert bekommen. Und das ist auch ein Unternehmen, was klassisch viel auf Papier gesetzt hat. Die Prozesse waren sehr analog und das habe ich immer so mitbekommen und dachte mir, ja, das kann man doch irgendwie auch mal digitaler hinbekommen. Und das haben wir dann auch gemacht und deswegen habe ich da so einen Einblick bekommen. Und das war jetzt erstmal unabhängig von der Nachfolge, so ist der so KMUs, dass da ganz viel Potenzial aktuell drinsteckt, das zu, nach 2026 zu bringen. Und das Thema Nachfolge ist, wenn wir uns sozusagen diese Nachfolgelücke angucken, es ist auch ein super spannendes Thema, weil wir unglaublich viele Unternehmen haben, die Nachfolger suchen und Nachfolgerinnen, aber viel zu wenig Personen, die tatsächlich eine Nachfolge anstreben. Also da bist du ja nun auch die Expertin und kennst die Zahlen und kennst die Dynamik. Und ich hier sozusagen in Berlin und in der Berliner Startup-Bubble finde das manchmal etwas schade, dass dieses Thema noch nicht präsenter ist, weil viele junge Leute, die ihren Uni-Abschluss gemacht haben, denken dann häufig dran, okay, ich gründe jetzt ein Startup. Und ganz wenige Leute denken tatsächlich drüber nach, irgendwie in so KMUs reinzugehen, in so klassische Unternehmen und da vielleicht halt ihren Hunger einzubringen. Und das wäre halt irgendwie schön, wenn das ein bisschen gleicher wäre.
Und was hat dich jetzt dazu gebracht, dass du gesagt hast, okay, du gründest jetzt selber nach dieser Startup-Erfahrung? Also die ging ja auch ein paar Jahre, ne? Du hast ja auch davor dann studiert. Und warum dann diese Entscheidung?
Ja, was mich sehr geprägt hat, war oder immer schon prägt, sind so die Themen Sinnhaftigkeit und auch Unabhängigkeit, Freiheit. Und das war eine für mich auch unerwartete Entwicklung, weil ich eigentlich mich eben auch im Startup-Bereich sehr wohl gefühlt habe und da aber irgendwann eine kleine Stimme bei mir gehört habe, die immer zugeflüstert hat, wie wäre es denn, wenn man selbstständig wäre, wenn man halt auch so die Verantwortung bei einem selber liegt, wenn man halt selber verantwortlich ist für das, was man halt macht. Und das war so der Anstoß. Und ich war selber so ein bisschen überrascht, dass dieser Gedanke irgendwie so aufkam und habe dann sozusagen auf mein Bauchgefühl gehört. Und was vielleicht für einige auch aus meinem Umfeld etwas überraschend war, weil ich schon sehr stark auch aus dem Gesundheitsbereich komme und da verankert bin. Und dann einfach mal zu sagen, ich verlasse jetzt diesen sicheren Hafen im Digital Health Bereich und schaue jetzt mir auf einmal Flachglashändler an oder beispielsweise auch Hundepensionen und unterstütze dort. Ja, es war schon ein etwas interessanter Schritt.
Und gab es irgend so einen Moment, den du gebraucht hast, um zu sagen, okay, und jetzt gehe ich wirklich in diese Entscheidung. Ne? Jetzt habe ich den Mut und jetzt gehe ich damit raus, auch wenn das für viele total crazy erscheint. Also gab es so irgendwas, wo du sagst, okay, das hat so wirklich einen Auslöser gebracht?
Ich würde sagen, es war wirklich so ein schleichender Prozess. Es gab nicht den einen Auslöser. Es ist jetzt auch keine Frusthandlung, wo man irgendwie sagt, ich habe da irgendwie eine schlechte Erfahrung gemacht in dem letzten Arbeitsverhältnis und deswegen musste ich da weg. Sondern es war wirklich so ein, was wäre wenn? Und die Frage, die mich da begleitet hat, war dann auch letztendlich, wo ich wusste, dass die Entscheidung lange genug gereift ist, dass ich mich gefragt habe, wenn ich in 20 oder 30 Jahren zurückblicke, jetzt auf genau diesen Moment, werde ich das bereuen, nicht gemacht zu haben? Da konnte ich dann relativ klar sagen, das würde ich bereuen, das nicht gemacht zu haben. Und dann wusste ich, alles klar, jetzt werden die Segel in eine andere Richtung gesetzt. Und ja, bis jetzt jedenfalls nicht bereut und bin sehr positiv gestimmt.
Ja, richtig cool, Marius. Also genau diese Frage, dass du die jetzt nochmal teilst, ne? Weil diese Verbindung auch mit der eigenen Vision, mit dem, okay, was möchte ich gelebt haben, wie möchte ich gelebt haben, das mag ganz oft sehr abstrakt sein und unglaublich schwer. Und gleichzeitig braucht es Raum und so dieses Innehalten, ne? Also du hast jetzt diese innere Stimme genannt zum Beispiel, also so dieses, was ist da noch in uns, was vielleicht losgelöst jetzt von den Erwartungshaltungen im Außen, ne, und von dem, was gesellschaftlich vorgegeben wird. Also so, ich komme ja auch aus dem Kontext, studieren und dann irgendwie Karriere machen, ne, in Konzernen in den meisten Fällen, dass wir aber auch schauen dürfen, so, was wollen wir denn? Was passt zu den eigenen Werten, wie du so schön noch gerade gesagt hast? Also Sinnhaftigkeit, Freiheit hast du da schon sehr klar benannt. Und jetzt mit Blick auf deinen Start der Gründung und auf dein Gesundheitsthema, also was unterstützt dich gerade? Wie sorgst du auch für dich selber? Weil dieses eigene Business jetzt, die Selbstständigkeit, ist ja eine ganz andere Nummer. Du hast ganz viele verschiedene Bereiche. Wie bleibst du da gut in deiner Kraft?
Ja, ich habe nach dem Abi damals eine Ausbildung gemacht als Heilerziehungspfleger ursprünglich mal in einem psychiatrischen Fachkrankenhaus. Deswegen ist so dieses Thema Mental Health, psychische Gesundheit immer schon mit mir fest verankert gewesen. Und auch die letzten 5 Jahre waren in einem Unternehmen, was sich auf psychische Gesundheit fokussiert. Und deswegen auch klar, das Thema Burnout und einfach Erschöpfung sind Themen, die gerade auch in der Startup-Welt einen sehr, sehr viel Raum einnehmen, weil es auch einfach viel, die Welt dreht sich immer schneller, es wird viel dynamischer. Und wenn man da halt eben nicht entsprechend vorsorgt und sich auch dessen nicht bewusst wird, geht man halt in Richtungen, wo man sich eigentlich gar nicht gesehen hat. Und selber sorge ich halt da dementsprechend vor, dass ich, Sport ist auf jeden Fall mein Treiber. Ob das jetzt, da bin ich wahrscheinlich so ein bisschen das Klischee, Hyrox und Paddle, sorge da so für mich vor. Aber bin mir natürlich bin mir dessen bewusst, dass es eben Marathon ist und kein Sprint. Und das ist, glaube ich, so die wichtigste Message.
Ich finde es super, dass du auch diese Kombi nennst, Marius. Ich habe gerade noch ein anderes Interview aufgenommen und da auch mal das erste Mal so richtig ausgesprochen, was jetzt für mich Paddle alles auch gibt. Also, dass es so eine richtige Integration ist, ne? So einfach eine super Balance, also aus sportlichem Aspekt her, aus dem, wie ich es ganz gerne mag. Und jetzt steht hier gerade vor mir ein LKW und kommt, glaube ich, nicht durch, weil mein Van im Weg steht. Augenblick, Marius. Warte mal eben, ja? Also eine super schöne Motivation, finde ich, dass du nochmal diesen Sport auch so benennst, um einfach auch zu gucken, jeweils individuell, ne? Was tut mir gut? Und ganz oft ist es dann der Sport tatsächlich, was ich so raushöre und jetzt auch bei uns, ne? So Paddle als Gemeinsamkeit. Und ja, finde ich super. Also das hast du dann damit schon einmal für dich ganz klar und bewusst. Und was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Schritte jetzt rückblickend auf die letzten 3-4 Monate? Von diesem unternehmerischen Weg? Also was hat dich jetzt gerade hier hingebracht, dass du auch die Klarheit hast, ne? Mit wem arbeitest du zusammen? Was gibt es da für Methoden und Tools, die du mitgeben kannst?
Ja, ich hatte ein Gründungscoaching, mit dir, was mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Klarheit gebracht hat und auch sozusagen sich selbst immer zu challengen. Also da wirklich jemanden an seiner Seite zu haben, wo man sagt, der einen halt auch die richtigen Fragen stellt zur richtigen Zeit und einfach nochmal nachbohrt, wenn man merkt, das ist nicht 100% überzeugend eventuell, was man da sagen könnte. Ne? Wie würde das so aussehen, wenn man die Sache so und so angeht? Und das war auf jeden Fall für mich sehr, sehr hilfreich, da auch nochmal eben speziell auf das Thema Familienunternehmen und Nachfolge einfach zu gehen, diese Lücke zu entdecken, für mich auch in dieses Thema einzutauchen und da zeitgleich dann auch mich mit der Digitalisierung noch mehr auseinanderzusetzen, also da im Speziellen sozusagen die ganze KI-Entwicklung jetzt momentan, worüber ich sehr dankbar bin über meine Vergangenheit, sehe ich sozusagen, dass ich da offen war, mir auch die Zeit genommen habe, halt in letztendlich sehr intensiv mit Claude beispielsweise auseinanderzusetzen, wo man auch diese Themen, die aktuell auf LinkedIn und Instagram und so weiter propagiert werden, ob es jetzt so ein Second Brain oder irgendwelche Workflows sind, wirklich zu gucken, was kann das und das einfach nicht nur blind dafür Werbung zu machen, sondern auch wirklich dann auch zu gucken bei den Kunden, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, macht es Sinn, wirklich es individuell jetzt aufzusetzen oder gibt es vielleicht auch einfach ein Tool, was schon 5 Jahre am Markt ist, was genau diesen Painpoint adressiert, das ein Unternehmen hat und das ist, glaube ich, bei vielen Agenturen, KI-Agenturen, die gerade auch am Markt sind, die wirklich sehr individuelle Lösungen verkaufen. Es kann manchmal Sinn machen, aber es muss halt echt immer sehr, sehr vorsichtig geprüft werden, ob das Sinn macht.
Ich habe auch einen letzten Beitrag von dir auf LinkedIn gesehen. Da hast du auch über Claude for SMEs, also für kleine und mittelständische Firmen, gesprochen. Und wie bringst du das gerade zusammen? Weil das sind ja zwei sehr konträre Welten aktuell. Also so traditionsreiche Firmen, die seit Jahren bestehen und laufen und gleichzeitig fast nichts digital ist. Also wie schlägst du jetzt diese Brücke?
Ja, letztendlich ist immer die Frage für welches Thema oder für welchen Bereich etwas gesucht wird und was auch das gewünschte Ziel ist, also so Ist-Soll-Vergleich bei Prozessen. Ist es jetzt nun etwas, um Marketing zu verbessern oder ist es irgendwas in der Finanzbuchhaltung, was beispielsweise verbessert werden muss? Beispiel aus letzter Woche war ich beim Kunden vor Ort und der Kunde kriegt Angebote geschickt von einem Großhändler, wo er einkauft und diese Angebote werden dann mit Rechnungen abgeglichen, ein paar Wochen später. Und das ist bisher manuell passiert. Da sind manchmal Sammelrechnungen bei, sind 47 PDF-Seiten. Also vorher wurden die auch nur per Post geschickt, wo ich dann auch mal so einen externen Impuls reingebracht habe, wo ich meinte, frag doch vielleicht mal nach, ob es das auch mittlerweile als PDF gibt. Das sollte eigentlich so sein. Und das war dann der Fall und lag so ein bisschen schon mal auch digital vor, sozusagen maschinenlesbar. Und dass man da mit Hilfe von KI und Automatisierung Abgleiche macht zwischen den Auftragsbestätigungen dann und den Rechnungen letztendlich, die gestellt worden sind. Und da wird einfach mega viel Zeit gespart jetzt. Und das ist so etwas, wo ich denke, genau da kann man ansetzen, ohne jetzt irgendwelche fancy Workflows zu bauen, die vielleicht man gar nicht braucht in einem Unternehmen. Deswegen ist es immer so wichtig, vor Ort zu sein, sich die Prozesse anzuschauen und da wirklich Mehrwerte dann auch zu stiften.
Und jetzt hast du ja auf jeden Fall erstmal solo gegründet. Wie gehst du jetzt in diese Implementierung? Also du hast dich selber jetzt in KI reingefuchst, also baust du das alles selber? Kannst du mal so ein paar Indikatoren geben? Wie lange dauert das, um auch wirklich einen Prozess zu verstehen in einem typischen KMU-Familienunternehmen, um dann auch, ne, du hast ja gesagt, du bist der Umsetzer, dann auch wirklich das Ergebnis zu sehen? Von welchem Zeitraum sprechen wir?
Hi du! Hier spricht Stella und bevor es gleich mit der Folge weitergeht, habe ich noch einen konkreten nächsten Schritt für dich. Wenn du gerade an deinem Business arbeitest und Klarheit brauchst, welches Geschäftsmodell und vor allem auch welcher nächste Schritt wirklich zu deiner Situation passen, dann hol dir mein kostenloses Business Workbook. Damit kannst du dein Geschäftsmodell reflektieren, verschiedene Möglichkeiten einordnen und herausarbeiten, worauf du dich als nächstes konzentrieren solltest. Und wenn du diese Schritte nicht alleine umsetzen möchtest, ab September öffnen wir das Businesswege-Netzwerk mit einer limitierten Anzahl von Plätzen durchgehend. Dort bekommst du strategischen Austausch, Fokus und Begleitung auf deinem unternehmerischen Weg. Alle Infos findest du in der Beschreibung und jetzt weiterhin viel Spaß beim Hören dieser Folge.
Ja, auch ein schönes Beispiel aus letzter Woche. Da habe ich mich dann mit dem Geschäftsführer zusammengesetzt und wir haben also ganz klassisch Whiteboard den Prozess einmal skizziert Und das war dann, ja, ich denke, so ein Zeitraum von 2-3 Stunden, wo wir wirklich auch die verschiedenen Regeln, die irgendwie befolgt werden müssen, also das, was wirklich so in den Köpfen auch des Unternehmens oder der Mitarbeitenden ist, das wirklich einmal runterzubrechen. Also so, als würde man wirklich einen Menschen einarbeiten in diese Aufgabe. Und das Aufsetzen dauert dann auch nochmal 2 Stunden und dann sozusagen Prüfprozesse nochmal einbauen. Und letztendlich ist man, denke ich, mit einem, es kommt immer auf den Prozess drauf an, deswegen kann man das so ganz pauschal nicht sagen. Aber wir waren da mit so einem knappen Tag unterwegs und es funktionierte dann aber halt auch.
Ja, und das ist ja so krass, ne? Also ich denke jetzt an die eigene Nachfolge zurück und genau das, was du beschreibst, also dieses erstmal einen Prozess zu definieren. Und erzähl mal gerne jetzt aus deiner Erfahrung, wie du das erlebst, aber das war total abstrakt. Also da gab es nicht diese Denkweise, ah, wir können erstmal den Prozess anschauen, jetzt in dem KMU, wo ich selber die Nachfolge hatte, ne? Also wirklich sich die Zeit zu nehmen, und das ist jetzt nur ein Tag. Und was an einem Tag mit etwas am Business arbeiten möglich ist, also im Nachgang dann wirklich freie Zeiten zu schaffen, weil einfach Dinge vereinfacht werden. Also dieses Verständnis zu holen, dafür braucht es ja ganz viele Ebenen, auch wieder aus meiner Erfahrung, gerne mal gleich dann zu deiner, Marius, weil die Nachfolgenden, also sagen wir mal die Altinhaber, Altinhaberin, wenn wir erstmal bei denen bleiben, von den KMUs, das sind ja eher die Babyboomers. Und die sind ja dann also oftmals einfach schon sehr behaftet in ihrem Prozess, in ihren Strukturen, ne? So hat es schon immer funktioniert, warum sollte es jetzt nicht weiter so funktionieren? Und da auf menschlicher Ebene so gut abzuholen, dass die offen sind dann auch für, wir bauen jetzt einen Prozess und dann nutzen wir vielleicht auch die KI und andere Tools. Also wie würdest du sagen, können da mehr KMUs auch hingeführt werden, ne? Dass das in Ordnung ist, einmal sich diese Zeit auch zu nehmen und in Prozessen zu denken?
Ja, die Frage, die ich immer ganz am Anfang stelle, ist sozusagen, was ist der Prozess, der dich am meisten nervt? Oder was ist die Aufgabe, Tätigkeit? Was kostet am meisten Zeit, Ressourcen und so weiter? Und wenn dann ein Geschäftsführer oder Geschäftsführerin bzw. ein Unternehmen diesen Schmerz schon mal spürt, dann ist auch natürlich eine Motivation da, da dran zu arbeiten. Zweitens ist es wichtig, dieser Überzeugungsarbeit dann auch sozusagen sich auf einen Prozess zu fokussieren, erstmal zuzuhören. Und ich mache das auch, also da mag es auch andere Ansätze geben. Ich höre mir das sozusagen am Anfang erstmal an und ich habe da auch so ein schönes Beispiel von einem Kunden, wo ich mit einer, genau, in der Finanzbuchhaltung mit der Buchhalterin auch gesagt habe, okay, lass uns mal zusammen die Prozesse anschauen und gucken, vielleicht gibt es hier Verbesserungspotenzial, vielleicht aber auch nicht. Also ich werde hier nichts reindrücken in das Unternehmen, was dann auch nicht sozusagen genutzt wird. Und die Buchhalterin hat dann mir von ihren Prozessen erzählt und wir hatten am nächsten Tag dann wieder ein Gespräch, einen Termin. Und ohne dass ich sozusagen zu dem Zeitpunkt jetzt schon was reingegeben habe, kam sie auf mich zu und meinte, ja, unser Gespräch gestern war sehr wertvoll für mich, weil das ganz viele Fragen bei mir ausgelöst hat zu meinen eigenen Prozessen. Sie ist die Expertin, sie kennt ihre Prozesse am besten. Und sie daraufhin auch meinte, ich werde jetzt in den nächsten 2 Wochen was testen, ob ich diesen Schritt wirklich brauche oder nicht, ob ich das nicht so und so machen kann. Das ist ein schönes Beispiel. Das ist halt eben diese externen Impulse, die jemand mitbringen kann in ein Unternehmen, die sehr, sehr wertvoll sein können, ohne dass man tatsächlich jetzt gleich sagt, das ist das KI-Produkt, was du brauchst, oder das ist irgendwie die SaaS-Lösung, die musst du sofort installieren und dann läuft alles besser, sondern wirklich halt mit den Menschen zu arbeiten und ja, dort wirklich zu verstehen, was das Problem ist und wie die Prozesse sind.
Und warum sagst du fokussierst dich jetzt vor allem auf Familienunternehmen? Also ich frage auch wirklich aus Neugierde, Marius, weil bei mir war ja so dieser bewusste Prozess auch zu sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Family Businesses, ne, sondern nur noch externe Nachfolgen. Also was motiviert dich gerade daran?
Ja, ich finde Familienunternehmen sehr, sehr spannend, weil es einfach auch dieser Zusammenhalt ist, den es vielleicht auch in anderen Unternehmen so nicht gibt. Ich habe Kunden, da sagen die Mitarbeiter dann zu mir, ich bin hier seit 25 Jahren. Und mir gefällt es halt immer noch sehr, sehr gut. Und das ist auch wieder so dieses Konträr zu dem, was man vielleicht auch in Berlin sieht, irgendwie auch bei den jungen Leuten, die dann sagen, ich muss alle 2 Jahre den Arbeitgeber wechseln. Und nur so komme ich irgendwie voran und das ist sinnstiftend, immer höher, weiter und so weiter. Aber die Startup-Bubble ist halt nur ein Bereich. Und es gibt also dieser riesen KMU-Bereich, den wir einfach auch in Deutschland haben. Und der Mittelstand ist einfach sehr, sehr wichtig, da wirklich auch dann anzusetzen und da zu sein, zuzuhören, zu unterstützen, ist super wichtig.
Auf jeden Fall. Und wir hatten jetzt im Vorgespräch ganz kurz auch mit diesem Startup-Begriff das Beispiel von der lebenden Praxis gerade. Also ich bin ja auf Van-Tour und auch mit dem Van eines Startups. Und da geht es gerade für mich um den Kundenservice. Also wie funktioniert der oder wie funktioniert der auch nicht? Und bei einem KMU, die sind ja einfach schon Jahrzehnte meistens am Markt, ne? Das heißt, sie haben einen unglaublich großen Kundenstamm und da scheint ja irgendwas zu funktionieren, dass die Kunden immer wieder zurückkommen, dass es auch neue Kunden gibt. Was würdest du sagen, ist so der Key im Bereich Kundenservice?
Das ist die Zuverlässigkeit und auch die persönliche Nähe einfach. Das lässt sich, kommt natürlich immer ein bisschen aufs Geschäftsmodell drauf an, aber da wirklich diesen auch den persönlichen Kontakt zu haben, ist super wichtig. Wenn ich Probleme habe, will ich das auf einem kurzen Weg gelöst haben. Ich möchte dann vielleicht auch nicht den KI-Chatbot haben, mit dem ich dann erstmal schreibe, sondern ich will anrufen und weiß, dass das bis dann und dann geregelt ist, wenn halt mal irgendwas nicht laufen sollte. Ich will schnell meine Angebote erhalten und so weiter. Und das ist halt etwas, was sehr, sehr gut ja so funktioniert im deutschen Mittelstand und wichtig ist.
Ist das auch was, was du jetzt so in der vorherigen Startup-Praxis auch so erlebt hast? Also, dass so diese Komponente vom persönlichen Kontakt weiterhin auch gepflegt wurde oder eher Learnings, die du daraus jetzt mitnimmst, was Automatisierung zum Beispiel angeht, also von Angeboten, ne, was du beschrieben hast. Also siehst du da auch, dass die Welten auch zusammen agieren können? Weil meine Beispiele sind gerade eher negativ, deswegen sehr gerne auch bei dir aus der Praxis.
Sagen wir mal so, die guten Startups, die legen da auf jeden Fall Wert drauf, auch auf den persönlichen Austausch. Aber ein Startup will häufig natürlich auch skalieren und muss halt gucken, wie sie ihre Prozesse letztendlich auch dann skalieren kann. Und die Frage ist dann, geht das mit dem menschlichen Touch oder eben nicht? Und auch zu welchem Preis? Deswegen sage ich sozusagen die guten Startups. Es gibt halt auch Startups, die das dann irgendwie vernachlässigen, die dann halt relativ schnell, das summiert sich dann auch, dann wird es irgendwann publik, dann kriegen sie schlechte PR, dann zahlen sie halt den Preis, bis es dann wieder geändert wird, hoffentlich. Weil ja gerade dieser Kundenfaktor ist einfach, also der Supportfaktor ist unglaublich wichtig. Ja.
Und wie schaust du jetzt wieder mit der Brille auch auf deine eigene Firma, auf dein Geschäftsmodell? Also wenn es um Skalierung geht, wenn es um Wachstum geht, jetzt auch um die Finanzierung selber, ne? Also beim Startup ist für mich immer ganz klar, du hast Venture Capital, also externes Kapital. Jetzt bei dir sprechen wir auch eher vom Bootstrapped-Modell.
Ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, weil, wie ich eingangs sozusagen auch erwähnt habe, ne, man ist selber an der Verantwortung. Man muss sich selber überlegen, welche Wege will man halt auch gehen. Das heißt, möchte man rein die Beratungsschiene fahren und sozusagen vor Ort sein beim Kunden und dort seine Zeit investieren? Wie wird man dann auch sozusagen beteiligt? Ist es reines Zeit gegen Geld oder gibt es auch beispielsweise Umsatzbeteiligung für bestimmte Projekte, wenn man was aufsetzt und so weiter? Und das sind alles ganz spannende Fragen, mit denen ich mich auseinandersetze. Und es ist manchmal auch eine sehr große Herausforderung tatsächlich. Ich als Generalist finde viele Themen auch immer spannend und deswegen ist es da auch immer wichtig, den Fokus einfach zu haben. Also ich kann beispielsweise ich hatte das Thema Sichtbarkeit angesprochen, Online-Sichtbarkeit. So, ich kann im SEO-Bereich und sozusagen Webseitenbereich die Online-Sichtbarkeit erhöhen bei KMUs. Ich kann halt Prozesse verbessern. Ich kann aber jetzt nun auch so diese ganze KI-Thematik in ein Unternehmen mit reinbringen. Und das ist natürlich auch etwas, wo ich gucken muss, okay, was macht denn jetzt überhaupt am meisten Sinn? Und bin dann halt eben nicht nur beratend tätig, sondern auch operativ. Und das ist jetzt so ein großer Werkzeugkasten, den ich mitbringe. Und ich muss dann immer sehr genau auch für mich selber klar fokussieren, welches Tool nutze ich denn? Also welche Instrumente aus meinem Werkzeugkasten nutze ich denn? Das hängt aber sicherlich auch mal vom Marktgeschehen ab und bin aber sehr zufrieden.
Und auf welches Tool kannst du nicht verzichten, außer Claude?
Außer Claude. Ich glaube, gefühlt 90% meines LinkedIn-Feeds ist aktuell, wenn es um Tools geht, mit Whisperflow voll und ich drücke eine Taste und kann in jedem Textfenster Sprache zu Text eingeben. Bei Whisperflow ist es halt so ein bisschen ist die Thematik immer DSGVO, weil es halt US-Server sind. Es gibt aber halt auch lokale Alternativen, die man nutzen kann. Da schaue ich mich gerade um. Und also wenn da jemand Tipps hat, gerne mal eine Nachricht schreiben. Und das ist tatsächlich aber so für mich etwas, wo ich sage, da hat sich meine Produktivität beim Arbeiten so stark erhöht, dass ich da wirklich von profitiere. Also dadurch, wenn man gerade mit KI arbeitet und verschiedene Eingaben halt macht, dann ist so eine Speech-to-Text Anwendung auf jeden Fall dann das, was man nutzen sollte oder zumindest mal ausprobieren sollte.
Okay, nehme ich mit, werde ich ausprobieren. Und mit Blick jetzt auf deinen Weg so der letzten Monate, was würdest du sagen, ist dir wichtig geworden, was es vorher nicht war?
Das ist eine sehr gute Frage.
Kommt auch nicht von mir, habe ich abgelesen.
Ja, ich muss tatsächlich gerade nachdenken. Mir fällt tatsächlich nichts spontan ein, weil ich schon versuche immer sehr jetzt in der Gegenwart zu leben und zu gucke, was ist mir irgendwie generell wichtig und das halt wirklich in jedem nächsten Tag auch mitzunehmen und immer so diesen Abgleich mit mir selbst zu haben. Was sind Sachen, die irgendwie gut gelaufen sind? Was kann man halt auch, es läuft ja auch nicht immer alles gut, aber was kann man sozusagen verbessern? Was hat man überhaupt in der Hand zu verbessern? Es liegt ja manchmal auch außerhalb unserer Möglichkeiten und deswegen kann ich dir da leider keine Antwort drauf geben.
Okay, da war ja trotzdem ein bisschen was dabei, Marius. Also das klingt jetzt so ein bisschen auch nach Reflexionsprozessen und Routinen. Also gibt es da was, wo du sagst, das bestärkt dich?
Also Routinen definitiv. Wir hatten ja das Sportthema schon und natürlich ist das auch im Arbeitsprozess für mich wichtig, wo ich sozusagen einmal die Woche so ein Check-in mit mir selbst auch habe, um zu gucken, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert in dieser Woche, was sind Ziele für die kommende Woche. Das ist halt wirklich schon sehr, sehr wichtig.
Okay. Also bewusster Check-in, ne? Ja, finde ich gut. Und was würdest du sagen in Bezug auf Erfolg? Was bedeutet jetzt mit dieser neuen Phase auch, ne? Du bist jetzt in einer beruflichen neuen Phase gelandet nach der Start-up-Welt. Was ist Erfolg für dich? Was ist ein erfüllter Tag?
Die Themen Sinnhaftigkeit habe ich schon so ein bisschen angesprochen, auch so Wertschöpfung, dass man halt eben auch den Kundinnen und Kunden halt wirklich einen Wert mitgibt. Und wirklich, das war auch bei meiner letzten Arbeitsstation ein wichtiger Faktor beim Bereich, also im Bereich psychische Gesundheit, wo man merkt, okay, hat man wirklich einen Mehrwert auch für die Gesellschaft. Menschen, die halt wirklich Unterstützung benötigen, dass sie diese halt auch kriegen. Und das ist sozusagen eine Sache mit der Sinnhaftigkeit. Und
Was ist deine Definition von Erfolg? Also wenn du jetzt wirklich so
genau.
überlegst, ne, heute Abend, du schaust auf den Tag zurück, wann warst du erfolgreich?
Genau, diese Wertschöpfung, Sinnhaftigkeit und der Abgleich dann mit der eigenen Zufriedenheit.
Ja, und misst du Zufriedenheit in irgendeiner bestimmten Form für dich?
Das ist auch eine gute Frage. Ich habe keine Kennzahl in dem Sinne, wie ich es irgendwie messe. Ich habe da mal drüber nachgedacht, aber es ist tatsächlich auch in dieser, sagen wir mal, in unserer sehr digitalen Welt, die auch sehr vermessbar geworden ist, auch mal ganz angenehm, das nicht zu messen oder nicht zu tracken. Also klar, so ein täglicher Abgleich mit, ne, wie ist es mir heute gegangen, wie geht es mir auch diese Woche oder in diesem Monat und was sind da meine Ziele, das ist sozusagen mein Check-in. Aber ich habe da jetzt keine klare Kennzahl.
Ja, spricht auch sehr dafür, was ich jetzt so mitnehme für die aktuelle Quartalsplanung bei mir, einfach weil das mit dem Van so ein neues und anderes Arbeiten ist, zu sagen, ich verzichte bewusst auf so ganz klare KPIs und mache es ein bisschen offener. Also, how fulfilled am I today? Und dann nehme ich so einen Return on Experiences aus dem Buch Die with Zero und das ist nochmal ein ganz anderes Vorgehen. Also finde ich auch ganz spannend, was es macht, wenn wir das eben aufweichen. Wenn du zurückguckst, Marius, und jetzt so weißt, okay, da hören irgendwie Leute zu, die spielen vielleicht mit dem Gedanken auch, ne, so den unternehmerischen Weg zu gehen, komplett einzutauchen. Was würdest du denen mitgeben?
Hängt natürlich immer sehr von der individuellen Situation ab, sozusagen, wo man auch steht, was man erreichen will. Und letztendlich ist es aber, ich hatte es bei mir angesprochen, das Bauchgefühl, was eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Das Thema, ne, Zufriedenheit und Glücklichsein. Und auch diese Frage, die ich vorhin erwähnte, werde ich es bereuen, in 20 oder 30 Jahren diese Entscheidung nicht oder diesen Weg nicht gegangen zu sein? Und wenn man halt diese Fragen hat und das einmal mit sich so abgleicht und man kommt irgendwie dahin, dass man sagt, ja, Selbstständigkeit ist für mich interessant und ich spüre das, dann warum nicht? Also weil gerade es gibt dieses schöne Sprichwort, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Das trifft es, glaube ich, sehr, sehr gut. Und dann muss man sich auch die Frage stellen, was das Schlimmste, was passieren kann. Und ich komme selber sozusagen aus diesem Sicherheitsgedanken und deswegen war es auch für mich, sozusagen diesen Weg einzuschlagen, sehr ungewohnt am Anfang. Aber ich bin umso glücklicher, diesen Weg gegangen zu sein und kann da nur jeden motivieren, der darüber nachdenkt, ja, sich da auch mal intensiver mit zu beschäftigen.
Ja, und ich finde es jetzt ganz toll, diesen roten Faden von dir. Also einmal die Frage, die du auch jetzt vorab reingebracht hast und tatsächlich jetzt auch die letzte, ne? Also was ist das Schlimmste, was passieren kann? Weil, und das ist ja die Krux, wir werden nie wieder den Status quo erreichen. Wir verändern uns ja täglich und jede Erfahrung, auch wenn die Selbstständigkeit kann sein, es kommen Fails dazu. Ich habe auch schon mehrfach gegründet und die Firmen wieder geschlossen. Ja, also das ist Teil des Weges. It's okay, it's normal. Und wir nehmen ja immer was aus diesen Erfahrungen mit. Sich das wirklich bewusst zu machen und ich möchte auch wirklich dazu ermutigen, ne, wir sind jetzt auch ein bisschen so die jüngere Generation, zu sagen, ey, wie geil ist das denn? Wir haben wenig Risiken, also in Form von Verantwortung für irgendwie eigene Kids, Family, you name it, Hauskredit, keine Ahnung was, ja. Und das ist doch die Möglichkeit, um zu sagen, ey, ich starte was Eigenes. Und wenn ich dann merke, ey, nee, läuft nicht, dann gehe ich ja wieder in eine Anstellung. Also auch da nochmal dieses Buch Die with Zero zielt extrem darauf ab, wirklich zu hinterfragen, wann setze ich Geld, Zeit und Gesundheit ein. Ja, jünger werden wir halt nicht mehr, ne? Also super roter Faden, Marius. Danke fürs Reinholen und die Inspiration.
Danke dir, Stella.
Hast du Mehrwert aus der heutigen Podcast-Folge für dich mitgenommen? Schön, dass du dabei warst und ich freue mich, dass du diesen Businessweg heute begleitet hast. Wenn du dir mehr Austausch zu deinem eigenen Geschäftsmodell und der Weiterentwicklung wünschst oder auch den eigenen Nachfolgeprozess planst, dann kannst du unser Team jederzeit kontaktieren und uns per E-Mail schreiben oder ein direktes Erstgespräch vereinbaren. Dann können wir nämlich gemeinsam schauen, wie wir dich am besten begleiten und auf deinem Weg unterstützen können.